Es ist wunderbar, können miteinander singen, Gott anzubeten, das Herz aufzutun zu ihm. Ja, der Jonah war eigentlich auch einer, der hätte das Lied singen können. Gott ist so treu und seine Güte, sein Leben zeigt seine Güte, wie selten eine Person in der Bibel. Eine unverdiente Güte, aber es war einfach da gewesen. Ich nehme mal an, dass wir alle die Jonas-Geschichte kennen. Und darum frage ich gerade mal, welche Botschaften sind denn vom Prophet Jona aufgeschrieben in seinem Buch? Kann mir jemand sagen, was für Botschaften sind aufgeschrieben vom Jona im Buch? Aber die Botschaft, die er gegeben hat. Ja, aber Botschaften, die er gegeben hat an die Leute. Ja, in 40 Tagen. Es gibt nur eine Botschaft und einen Satz lang. Und der heisst, noch 40 Tage und dann wird Ninive zerstört. Das ist die einzige Botschaft, die so aufgeschrieben ist von ihm. Und das Außerordentliche eben dran ist an dem Buch, sein ganzes Leben, das ganze Buch ist Botschaft. Sein Leben ist Botschaft. Nicht so sehr, was er jetzt gesagt hat, sondern wie, was er gelebt hat und wie es eben gegangen ist. Und es ist eine Botschaft, es steht eigentlich für das Volk Israel da. Für die neutestamentliche Gemeinde. Ja, und ganz besonders auch für Missionare. Es ist eine Botschaft, die uns alle angeht. Der Jona wird ja auch an anderen Stellen in der Bibel erwähnt. Jesus hat sich mehrmals auf den Jonas bezogen. Auf den Jona bezogen. In Matthäus 12, 38 bis 41, da sagt er, sind das Zeichen vom Jona. Die drei Tage im Bauch vom Fisch sind die drei Tage vom Tod und dann die Auferstehung. Ich glaube, das kennen wir alle. Und dann hat er aber noch in Matthäus 16, da kommt Jesus nochmal auf das zurück. Jesus kommt gerade von einer Missionsreise zurück nach Tyrus und in Dekapolis und hat dort dann 4000 Heiden gefüttert, zu essen gegeben. Und es ist noch spannend, wenn er das mal vergleicht in der Bibel. 5000, Speisung von den 5000 und von den 4000. Bei den 5000, da sind die Jünger schnell schon am ersten Abend dran und haben gesagt, Jesus, schick sie heim, wir haben nichts zu essen. Bei den 4000 Heiden, es ist schon 3 Tage vorbei gewesen, hat noch keinen Finger gehabt. Das ist sie nicht angegangen. Bis Jesus gesagt hat, es jammert ihn. Und er kommt zurück und Pharisäer fragen ihn, hallo, gib uns mal ein Zeichen. Die haben gesehen, dass er die Heiden mit denen war. Und Jesus sagte, ich gebe euch kein anderes Zeichen als den Jona. Und der Jona war der einzige Prophet im Alten Testament, der zu den Heiden gehen musste. Und wo Jesus zu den Heiden zurückkommt, sagt er, ich gebe euch kein anderes Zeichen. Denn schon im Jesaja 49, Vers 6 steht, dass erst der Messias das Licht der Völker wird sein. Und wenn sie das nicht kennen, gibt es nichts anderes. Er ist der Messias. Das muss ihnen genug Zeichen sein. Aber schon im Alten Testament, in 2. Könige 14, 24 bis 26, hören wir vom Jona. Dort wird er als Prophet erwähnt, wo dem König Jerobeam II. Verheißen dürfen, dass das Gebiet Israel von Hamat im Norden bis zum Toten Meer zurückgewinnen würde. Und was dann auch passiert ist. Obwohl deshalb König überhaupt nicht gottesfürchtig war. Aber es heisst dann dort, denn der Herr hatte gesehen, wie bitter das Elend Israels war. Gott hat trotz dem bösen König Jerobeam sich über sein Volk erbarmt. Und der Jona hat also schon eine grosse Erfahrung gehabt mit der Güte Gottes, mit dem barmherzigen Gott, mit dem gnädigen Gott, der geholfen hat, trotz viel Ablehnung in seinem Volk. Und natürlich, solange sein eigenes Volk angegangen ist, war der Jona zufrieden. Ist ihm das mehr als recht gewesen. Aber dann hat Gott ihm einen neuen Auftrag gegeben, mit einem Auf, gehe nach Ninive, der großen Stadt, und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Ninive ist die Hauptstadt von Assyrien und hat weite Teile vom Mittleren Osten beherrscht. Und Israel ist auch immer wieder von Assyrien bedroht worden, viel später dann auch eingenommen worden. Die Assyrer sind die Israeliten kulturell, wirtschaftlich und militärisch in jeder Hinsicht überlegen gewesen. Aber mit Gottes Hilfe haben sie dieser Übermacht immer wieder trotzen und zur Zeit von Jona eben sogar wieder Land zurückgewinnen, was Gott verheißen hat. Und das ist natürlich der Assyrer ein Dorn im Auge. Mit den Finden sind nämlich die Assyrer dann nicht gerade sehr freundlich umgegangen. Sie haben die Leute gehütet, die Haut abgezogen. Sie haben ihnen den Städel gespalten. Und das sagen nicht andere über die Assyrer, sondern das haben sie selber auf dem Triumphbogen dargestellt. Sie waren stolz auf ihre Taten, auf die bösen Taten. Und darum verstehen wir auch, warum Gott sagt, die Bosheit von Assyrien ist vor mich gekommen. Und wer hat schon als Israelit denn dort hingehen? Jona hat sich entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Anstatt 800 Kilometer über das Land zu laufen, hat er gefunden, es ist einfacher, er steigt auf ein phönizisches Schiff und geht 3000 Kilometer damals nach Tarsis, wahrscheinlich ganz am Ende von Spanien dort. Ende der Welt in der damaligen Zeit, könnte man sagen. Also aus Gottes Augen, aus seinem Dienst. Und er hat gefunden, in einem Boot zu reisen, ist noch ein bisschen schöner. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall können wir dort besser abtauchen. Die Phönizier waren bekannt als die besten Schiffsfahrer dortmal. Sie haben dortmal schon bis 100 Tonnen auf ein Schiff laden. Und ja, dann alles über Bord werfen war auch noch eine Arbeit, oder? Und er ist auch abgetaucht, in den untersten Stock, wie wir wissen, und hat sich zum Schlafen gelegt. Er hat gedacht, da habe ich meine Ruhe. Die heidnischen Seeleute, die gehen mich nicht an. Und von Gott wird ich jetzt gerade auch nicht gesehen werden. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer. Aber der Herr, habt ihr das auch schon erlebt im Leben? Aber der Herr. Wir haben so unsere Pläne und denken, da mache ich denn und das und selbst. Und da kann ich doch noch schlafen. Denn auf einmal heisst es, aber der Herr. Und da war es mit einem starken Wind. Und der Wind, der hat eben dem Herd gefolgt. Und ein fürchterlicher Sturm ist losgebrochen. Und für die phönizischen, heidnischen Seeleute ist sofort klar gewesen, das ist nicht normal, was da abläuft. Die haben sicher schon vieles erlebt als Seefahrer. Aber sie haben sofort gemerkt, da ist etwas Übernatürliches drin. Und sie schrien jeder zu seinem Gott. Nur einer hat geschlafen. Und der hat gefunden, der Sturm der Zeit, der geht mich gar nicht an in dieser Welt. Das Gericht Gottes hat nichts mit mir zu tun. Der heidnische Kapitän hat ihn wecken und sagen, hallo, steh auf und bete zu deinem Gott. Sie stehe auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird er dieser Gott unser Gedenken, dass wir nicht untergehen. Ist es manchmal nicht so, dass auch in Zeiten gemeint vom Herr schlaft und scheint, sie meint, sie hat nichts zu tun mit den Stürmen der Zeit, der Welt. Der bekannte Publizist Peter Joël Latour hat einmal gesagt, trotz mal in einem Interview, ich fürchte nicht die Stärke des Islam, sondern die Schwäche des Abendlandes. Der Sturm in heutiger Zeit geht uns Christen tatsächlich etwas an. Und nachdem dann durchs Los klar geworden ist, dass es eben wirklich der Jona etwas angeht, dass der Sturm mit ihm etwas zu tun hat, da hätte er den Seeleuten redundant stehen. Und dort ist ja dann schön zu sehen, wie der Jona auch ganz klar dazu steht. Er weicht nicht aus, er gibt nicht eine Ausrede, sondern sagt einfach, nein, ich kenne den lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und ich bin auf der Flucht vor ihm. Und die sagen, warum hast du das gemacht? Man findet das der hellste Wahnsinn, so etwas zu machen. Wenn man den lebendigen Gott kennt und meint, man könne vor ihm wegfliehen. Obwohl er vor Gottes Angesicht davon gerannt ist, bekennt er sich klipp und klar zu seinem Gott. Und das hat Wirkung gehabt auf die Männer. Sie haben ihn wollen retten. Und sich selber natürlich auch. Aber je mehr sie sich abgemüht haben, desto mehr ist der Sturm gekommen. Und wir könnten das mal miteinander lesen. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir's gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Herrn ist groß geschrieben, der heißt Jahwe, Gott von Israel, der lebendige Gott von allen. Und entspannend, oder? Sie haben ihn schon ins Meer geworfen und haben das Wunder schon gesehen und haben dann noch Gelübde abgelegt. Viele andere machen das Gelübde, Herr, wenn ich dann einmal gerettet bin, dann mache ich das und das. Das ist noch spannend zu sehen, wie sie Gott irgendwie so angebetet haben. Sie haben auch ein Tier geopfert, ganz eigentlich nach dem alttestamentlichen Sinn. Und sind Heiden gewesen. Und wenn wir heute über Herzenshaltung nachdenken, welche Herzenshaltung beeindruckt uns? Die vom Jona oder die von den Seeleuten? Der Jona, der geschlafen hat, während die anderen sie abrackern. Der Jona ist eigentlich die Menschen, sind ihm egal gewesen. Und sein eigenes Leben eigentlich auch. Aber die Seeleute haben das Leben vom Jona retten. Sie haben Gottesfurcht bewiesen. Und weil sie Jona herausgefordert hat, haben sie vom lebendigen Gott gehört und haben grosse Ehrfurcht gehabt. Haben sogar das Tieropfer gebracht, damit Jahwe ihnen die Schuld vergibt. Der vermeintliche Tod von Jona. Sühne. Ihre Gehorsam und ihre Offenheit gegenüber Gott ist weitaus grösser als die von Jona. Spüren wir das Herz von diesen Leuten? Spüren wir das Herz von Jona? Es hat mich immer wieder beeindruckt, auch bei der Karen, wo man das Volk, wie intensiv sie zu Gott gebetet haben. Es hat mich immer wieder beschämt, auch ihren Glauben. Und ja, wir sind so rational, so erzogen auch ein Stück weit, dass wir fast nicht darüber rauskommen. Dennoch, dank dem Bekenntnis von Jona, sind die Menschen auf den lebendigen Gott gestoßen. Der Jona ist trotz Flucht immer noch der Missionar Gottes gewesen. Und zwar ein Widerwilliger, aber immerhin, Gott hat ihn trotzdem gebraucht. Und das finde ich, ist eigentlich auch sehr ermutigend, zu wissen, Gott kann uns dann noch brauchen, oder? Wir müssen nicht immer perfekt sein. Auch ein Jona. Er hätte nicht schlüpfen lassen. Und so hat er den Jona halt nochmal in seine Schule genommen. Gell? Wenn Gott sagt, gang nach Ninive, dann meint er, gang nach Ninive. Es ist erstaunlich, wie weit Gott geht, um mir eine Lektion zu erteilen. Ja, er hat ihn nicht einfach abtauchen lassen, sondern er hat seinen Auftrag müssen erfüllen. Und ich mag mich gut erinnern, wir sind neu in Soplan gewesen, in dem Karendorf, wo wir 5 Jahre gelebt haben. Und dann haben wir eine junge Frau gehabt für einen Kurzzeiteinsatz von der Singapur. Und sie, die Linette, sie hat im Hotelfach studiert gehabt. Und jetzt ist sie das Dorf rausgekommen, sehr einfach gelebt. Das WC außerhalb des Hauses und so weiter. Und nach 3 Tagen sagt sie, weißt du was, ihr müsst wieder zurück nach Chiang Mai mit mir. Auf das WC kann ich nicht gehen. Das ist immerhin eine Tagesreise. Und dann haben wir gesagt, ja, es tut uns leid, das liegt jetzt nicht drin. Und sie hat sich dann abgefunden damit. Aber wahrscheinlich hat sie ein bisschen Schock eingefangen. Und dann noch, sie hat eben einen Ruf gehabt, Mission. An dem grossen Missionskongress in den USA hat sie mal gesagt, ich gehe mit Jesus in Mission, am Urbana. Und darum ist sie da gekommen. Und dann kommt sie in die Situation rein. Das war natürlich schon krass gewesen. Wir haben weiterhin den Kontakt behalten. Sie hat einen Mann kennengelernt und dann ist sie zum Glauben gekommen. Und dann haben sie miteinander in Singapur einfach geschafft. Sie ist Vizepräsidentin geworden von der Citibank. Und später haben sie ein grosses Projekt auf die Insel Sentosa geleitet, gerade außerhalb von Singapur. Wo wir wieder zurückgekommen sind, nach ein paar Jahren auf Singapur, haben wir sie wieder getroffen. Dann haben wir miteinander wieder über Missionen geredet, natürlich. Und nicht lange später hat sie uns Bescheid gegeben und hat gesagt, weißt du, dass wir nochmal gekommen sind. Und es hat mich nochmal bewegt wegen der Mission. Und jetzt gehen wir mit OM auf China und sind jetzt dort 10, 20 Jahre mindestens Projekt geleitet in China. Mit OM. Eben, Gott hat sie gerufen. Sie ist einen anderen Weg gegangen, oder vielleicht jetzt auch müssen so sein, wie man. Aber Gott hat nicht Lug gelassen und Gott hat sie gebraucht. Ja, Gott nimmt uns immer wieder in seine Schule und da sehen wir auch den Jonah. Gell? Man hätte ihm nicht mehr müssen sagen, was er jetzt machen muss. Gott hat einen grossen Fisch bestellt und ja. Der Jonah fleht, der aus dem Bauch des Fisches zu Jahwe, seinem Gott, steht. Und er bekennt seinem Gott, was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Das Heil kommt vom Herrn. Der barmherzige und der gnädige Gott reagiert aufs Rufen aus der Tiefe. Und der Herr hat dem Fisch geboten, speide Jona ans Land. Der Jona ist dann wirklich ans Land geflogen. Und wenn er so in ihm sich vom Meergras wieder hat müssen säubern, da sehen wir einfach, wie Gott gnädig ist mit ihm. Er ist ein Zeugnis dafür, dass Gott kein Gefallen hat am Tod vom Sünder, sondern dass er sich über seine Bekehrung freut. Und durch Gottes Gnade kommt der Jonas Leben nochmal zurück. Und die Gnadenerfahrung, und da sagt sie auch, das Heil kommt vom Herrn, das hinterlässt Spuren beim Jonas. Was für ein grosszügiger, liebender und barmherziger Gott hat doch der Jonas. Und haben auch wir. Und Gott gibt ihm eine zweite Chance, zweite Mal rufen, wie bei der Linette von Singapur. Gott hat den Jona nicht aufgegeben und Gott hat die große Stadt und böse Stadt Ninive auch nicht aufgegeben. Und der Jona folgt und geht und predigt der Stadt, die Predigt, wo ihm Gott gegeben hat. Nach 40 Tagen, dann wird Ninive zerstört. Es ist eine Botschaft von der Drohung, absolut. Wo ist Gnade? Gnade liegt in dem, dass er die Stadt warnt. Und solange Gott redet, ist immer Gnadezeit da. Sonst hätte er gar nicht gehen müssen. Und der Jonah hat das gewusst. Und es ist tatsächlich passiert, dass die grosse Stadt Ninive, wo einmal vom Machtmensch Nimrod gegründet worden ist, 1. Mose 10, umkehrt. Und der grausame König geht mit gutem Beispiel voran. Also immer der Jonah kennt natürlich die Bilder, denke ich, aus der Bibel, aus der Kinderbibel. Ja, und der König ist wie ein Gegenbeispiel, ein Gegentypus vom König von Israel. Gott hat schon viele Propheten zu seinem Volk geschickt und sie nicht wollen umkehren. Und die Heiden, die hören eine Predigt und sie kehren um. Und sind bereit, ihr Leben umzukrempeln, das Böse zu lassen. Und davon können wir doch ableiten, die vielen unerreichten Völker, Heiden, sind potenziell ein fruchtbares Gebiet für Mission. Vielleicht viel mehr als hier in der Schweiz. Verlieren wir es nicht aus den Augen. Gott hat einen Plan. Und dann heisst es, da nun Gott ihre Taten sah, dass sie sich abwandten von ihren bösen Wegen, reute ihn das Übel, das er ihnen angedroht hatte. Und er tat es nicht. Gott hat sich über das Leben von Jona erbarmt und ihm sind die große Gnade zu werden lassen. Und Gott hat sich über Nineveh erbarmt. Und der Gott erbarmt sich auch über all die Völker, auch im heutigen Zeitalter, die unerreichten Völker in der heutigen Zeit. Und Gott kann ganze Völker zu sich ziehen. Auf jeden Fall ein grosser Teil davon. Denken an Karen auch. Oder das Akka-Volk. Noch viele andere auch. Wo erkennen, dass Gott der lebendige Gott ist. Und ihm wollen sie dienen. Und so gibt es auch heute Möglichkeiten, in dem Dienst hineinzustehen. Viele sagen, ja, ich kann ja nicht mehr gehen, ich muss ja auch nicht gehen. Aber wir haben die Möglichkeit, auch heute, in dem heutigen Zeitalter, Unerreichte vom Tag, ja, zu beten dafür. Jeden Tag kommt das Volk, wo noch zu den Unerreichten gehört. Und das ist das sogenannte Josua-Projekt. Es kann auch unser Gebetsleben bereichern, wenn wir vielleicht 2-3 Minuten Zeit nehmen, 5 Minuten, um so ein Volk immer wieder dafür zu beten, dass Gott sie erreicht, dass unsere Herzen warm bleiben für das Anliegen, das Gottes Anliegen ist. Er sorgt sich um die Menschen. Und während er niemand zwingt, von uns zu gehen, so fragt er uns heute Morgen doch, unser ganzes Herz, unsere Seele in seine Mission zu investieren. Im Jona Kapitel 4 zeigt uns, dass das grösste Hindernis für Gottes Mission in dieser Welt auszuführen, nicht Seeleute gewesen sind, die Heidnischen, noch die Schöpfung, Wind und Fisch haben ihm gefolgt, noch der total verruchte, boshafte Stadt Ninive mit ihrem König, sondern die Jona, wir, die widerspenstige und auf sich selbst konzentrierte Gemeinde. Es sind nicht die anderen, es sind nicht die Umstände. Das grösste Hindernis ist die eigene Herzenshaltung, die nur auf das eigene Wohl und sich selbst bedacht ist. Trotz der Berufung Gottes, die wir haben und jeder von uns hat, ein Botschafter von Jesus zu sein. Und Gott leitet es darauf an, mit seinem grossen Herz unser kleines Herz zu gewinnen für ihn. Er hat das Herz der Seeleute gewonnen. Er hat das Herz der Niniviten gewonnen. Aber das Herz von Jona bleibt trotz der grossen Gnade, die er erfahren hat, in seinem eigenen Leben. Es bleibt kalt. Ja, er wird zornig, wo Gott seine Gerichtspredigt nicht mit dem Untergang von seinen Feinden bestätigt. Er fällt ins alte Gleis zurück und will nun seine Flucht rechtfertigen mit dem Wort. Und wir haben sie schon gehört dort. Ihnen. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade und lässt es dich des Übels gereuen. Und dann sagt er, und überhaupt, jetzt lasse ich mich einfach sterben, ich habe abgeschlossen, ich will nichts mehr zu tun haben. Und dann, was sagt Gott? Ist es richtig, dass du so verrückt wirst? Und das ist das Einzige, was Gott zu ihm sagt, die Frage. Und da macht sich dann aus dem Staub außerhalb der Stadt, wartet, was jetzt wird passieren. Ja, und dann lässt ja Gott die Rizinusstude wachsen. und er freut sich darüber. Die richtige Freude. Gott ist gnädig, oder? Auch ihm da draußen, und er heiß war. Und ich glaube, jeder Missionar, der in der Truppe war, freut sich über den Schatten. Und ist auch gar nicht falsch dran. Aber die Stude, wo sie am nächsten Tag halt nicht mehr da war, weil sie durch ein Würmli abgestorben ist, da wird Jona stocksauer und will sterben. Das ist eben der Missionar mit dem roten Kopf. Die Geschichte steht übrigens halt da drin. Wir haben ein Buch geschrieben mit 20 Geschichten, die wir erlebt haben. Es ist für Kinder, aber auch für Erwachsene spannend. Und wir haben es da, wer dann gerne eins möchte kaufen, darf das machen. Für 20 Franken. Gut 20 Geschichten drin. Für Kinder, für Enkel, aber auch selber zum Lesen. Einfach soll wieder der Samen von der Mission und von Jesus und Liebe zu Jesus auch in den Kindern wieder gesagt werden. Hören wir nicht auf. Es gibt praktisch keine Bücher mehr mit wahren Geschichten über Mission für Kinder. Es gibt einen Haufen Kinderbücher. Aber es ist schwierig, so ein Buch überhaupt rauszubringen. Wo wir das angesagt haben, mit dem SIM-Verlag, haben sie gesagt, ja super. Und die ist begeistert gewesen. Und nachher hat sie gesagt, der Finanzchef hat gesagt, Missionsbücher laufen nicht, können wir nicht machen. Einfach zum Sagen. Aber da sehen wir den Jona. Und er wird wütig. Und dann, sein ganzer Fokus ist nur auf sich selber gerichtet. Er meint, er hat jetzt Recht in seiner misslichen Lage mit Gott zu kämpfen und zu sagen, so ist nicht, was machst du da mit mir? Ich sollte doch mindestens ein bisschen Schatten haben. Wenn man keine Sonne heiß scheint im Leben, dann haben wir sich da auch schon erfahren, auch wenn wir Gott kennen. Seine Herzenshaltung wird uns nochmal plastisch vor Augen gestellt. Und dann stellt Gott die Herzenshaltung vom Jona seine eigene gegenüber. Dich jammert des Rizinus, um den du doch keine Mühe gehabt und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht geworden und in einer Nacht verdorben ist. Und mich sollte der großen Stadt Ninive nicht jammern, in der über 120.000 Menschen sind, die zwischen rechts und links noch nicht unterscheiden können, dazu die Menge Vieh. Hören wir Gottes Schmerz und seine Liebe aus der durchdringenden Frage. Es war in der Anfangszeit, wo wir in so blank waren, in einem Holzhaus gewohnt haben und hinten im Garten haben wir einen schönen Mangobaum gehabt. Der hat so grosse Früchte gebracht, bis zu einem halben Kilo. Und dann, wo sie noch so klein waren, sind die Kinder in den Garten gekommen und haben die abgerissen, reingebissen und zum Teil auch wieder vorgeschossen. Und dann war gerade mal so ein Schweizer durchs Herz, der noch auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, denkt er, nein, das kann es jetzt echt nicht sein, oder? Wir haben dann erst später erfahren, dass auch die unreifen Mango gesund waren für Kinder, oder? Noch nebenbei. Und ja, ich habe mich aufgeregt, eben, da wäre es, wo das Herz ein bisschen rasend wird. Ich habe aber nicht reden können, weil man die Sprache nicht haben können. Natürlich hat die Kinder aber schon gemerkt, dass es dem Missionar nicht so gut geht. Ja, und dann am Morgen hat Gott zu mir geredet, genau durch diese Stelle. Und hat gesagt, was kümmere ich für was bist du da? Um den Mangobaum zu schauen. Und ich schicke dir ja Kinder in den Garten. Aber du kümmerst dich nur um den Mangobaum. Die Kinder sind doch gleich. Und das ist richtig ins Herz gefahren. Die Geschichte steht ein bisschen ausführlicher da drin, wer sie will nachlesen. Ja, was kann eben jedem passieren, auch Missionar, auch Millionen ist passiert, dass wir uns um so viele Sachen kümmern. Aber da, was Gott kümmert, das ist uns oft egal. Oder kümmert uns nicht. Weil wir uns auf uns selber bezogen sind. Die Botschaft vom Jona-Buch verdient unsere grosse Aufmerksamkeit. Denn sie weist auf Jesus Christus hin. Der eine, der grösser ist als Jona, wie es in Matthäus 12,41 heisst. Grösser als der Jona. Sein Tod am Kreuz mit dem schrecklichen Schrei von der Gottverlassenheit und dann die triumphale Auferstehung und dem Schrei vom Sieg und das Zeichen vom Jona. Sie zeigen die tiefe Bedeutung von seinem ganzen Leben und bezeugen, dass Gott die ganze Welt so liebt. Am Kreuz offenbart sich das Vaterherz Gottes. Der ganze Schmerz über die verlorene Welt wird darin offenbar. Er hat keinen anderen Weg gesehen, als seinen eigenen Sohn als Opfer zu geben für uns und die Welt. Nichts hat Gottes Herz so bewegt als die Völker von der Erde, wo ohne seine Gnade verloren sind. Seine ganze Schöpfung mitsamt den Tieren liegt ihm am Herzen. Wo Jesus die 4000 Leute gesehen hat und sie gespeisen hat, heisst, und es jammerte ihn. Und das gleiche Wort steht auch dort, wo er sagt, er sieht das Volk wie ohne Hirt. Und es jammerte ihn. Und eigentlich ist dort im Griechischen das Wort, es hat ihm den Magen umtrüllt. Das Innerste. Und was bewegt unser Herz? Was schmerzt uns? Wenn die Schweiz an der Eishockey-WM das Finale verliert, wenn unser Auto eine Beule abkriegt, wenn unser Kind vielleicht nicht so gut ist wie das andere in der Schule, oder wenn unsere Karriere stecken bleibt oder nicht so aufgeht, wie wir es gehofft haben, sind sicher diese und jene, die uns ärgern können, die uns beschäftigen können. Aber was berührt unser Herz? Was berührt, was will Jesus? Wenn es uns nicht berührt, dass Menschen in unserem Haus, in unserem Quartier Jesus nicht kennen, ganze Völker die gute Nachricht noch nicht gehört haben, dann stimmt etwas mit meinen Prioritäten nicht. Was macht uns zu schaffen im Leben? Und was macht Gott zu schaffen? Wie setzen wir unsere Finanzen ein? Stimmt unser Herz mit dem Herz Gottes überein? Welche Sicht habe ich für unser Reich und welche Sicht für Gottes Reich? Investieren wir unser Leben. Schöne Wohnung. Ist alles gut, ist Gottes Geschenk. Schöne Ferien, ja. Alles gut. Aber wo ist Gottes Herz? Und Gott fragt, wen soll ich senden? Gott liebt Menschen, auch die Bösen. Sein Herz blutet für die Menschen und er fragt, wer will gehen? Und er stellt uns die Frage, wenn wir uns von Gott und für Gott ein neues Herz schenken lassen, wenn wir nicht mehr traurig sein oder auch brüllen über Menschen, die verloren gehen, dann können wir vielleicht darum bitten, Herr, schenke mir ein Herz wie dein Herz, wo der Schmerz spürt, wo du spürst. Wo die Liebe drin ist zu den Menschen, wie du hast zu den Menschen. Getrauen wir uns, das zu beten. Gott will unser Herz berühren, umkrempeln. Er will für uns, für seine Sache gewinnen. Und er möchte, dass wir wieder berührbar, sensibel werden für den Schmerz, für die Welt, die im Magen liegt. Hat die Frage Gottes, dich jammert des Rizinus, um den du doch keine Mühe gehabt und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht geworden und in einer Nacht verdorben ist. Und mich sollte der großen Stadt Ninive nicht jammern, in der über 120.000 Menschen sind, die zwischen rechts und links noch nicht unterscheiden können, dazu die Menge Vieh. Hat die Frage das Herz vom Jona berührt? Wir wissen es nicht. Sie bleibt offen, darum ist sie auch eine Frage an uns selber. Berührt sie unser Herz? Denken wir daran, wir haben eine Hoffnung, wir haben eine Zukunft mit Jesus. Und auch wenn wir älter sind und nicht mehr mögen, wir haben eine Zukunft. Und Menschen, die das nicht haben, haben keine Zukunft. Willst du dein Herz mit dem Vaterherz Gottes eins machen? Und wenn du Gottes Ruhe führst an dem Morgen, was ist deine Antwort? Wir werden still. Ja, Vater im Himmel, lass uns spüren, was dein Herz ist, für was dein Herz schlägt. Und es schlägt für Menschen. Ja, sogar für Tiere. Aber vor allem auch für Menschen. und schenk uns ein Herz, wo dein Herz spürt. Das, was dich schmerzt, auch unser Herz kann schmerzen. Das, was dich freut, auch uns kann erfreuen. Und schenk uns die Liebe, wo du gesagt hast, sie ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Leben. Schenk sie uns immer wieder neu. Dass wir in dem leben können. Und so deine Botschafter sein. Du hast uns Gnade gegeben, wie sie du im Jona gegeben hast. Und auch in der heutigen Zeit willst du Menschen zu dir ziehen. Wir danken dir dafür. Amen.